Willkommen zum Strick- und Spinn-Podcast, die urbane Spinnstube aus Berlin. Ich bin die Distelfliege und ich heiße außerhalb des Internets auch Ziska. Und ich habe für euch heute mal wieder eine Folge, nämlich die Nummer 57. Ja, die Intro-Musik war mal wieder von der Apple Loop-Bibliothek von dem GarageBand, dem Programm, mit dem ich aufnehme. Die habe ich ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu podcasten, immer benutzt und finde ich sehr, sehr schön. Und genau, was habe ich heute für Segmente für euch? Ich habe was zum Stricken, was zum Spinnen, leider keine urbane Selbstversorgung. Ich habe, was ich gerade toll finde und ich habe Politschwafel. So. Dann geht's gleich los mit dem Housekeeping, dem Segment, was ich nie ankündige. Und ich habe erstmal allen zu danken für die lieben Kommentare zum letzten Podcast und zum allerlei Rautuch, das inzwischen fertig ist. Juhu. Und ich möchte auf jeden Fall der Ella, der Ringelmietz, gratulieren zur Geburt von ihrem Mädchen. Da hat sie jetzt drauf hingefiebert und dachte, sie wäre über dem Geburtstermin schon längst drüber. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass es gar nicht drüber war, sondern dass das irgendwie 2-3 Wochen falsch gerechnet war. Und deswegen ist alles eher drunter als drüber. Also Ende gut, alles gut. Das Kind ist da und ich hoffe, der Ella geht's auch bald besser. Sie liegt gerade flach mit Kindbettfieber. Das stelle ich mir ja nicht so schön vor. Also dir, falls du das trotz Krankheit hörst oder gerade wegen Krankheit, ganz viele Grüße, gute Besserung. Ja, dann wollte ich noch was sagen. Wir haben gerade in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch eine Aktion, die nennt sich WIP Frühjahrsputz. Und zwar geht es sozusagen bis Ende März, bis Ostern. Und wer mitmachen möchte, sich dazu motivieren, kann sich gerne im Forum in dem Thread melden und von den jeweiligen Fortschritten berichten, weil WIP-Frühjahrsputz heißt bis Ostern WIPs fertig machen, also Works in Progress oder UFOs, unfertige Objekte. Und genau, ich habe gerade kein UFO, jedenfalls kein Strick-UFO, dazu später mehr. Ich habe aber, glaube ich, ich habe Spinn-UFOs, die vielleicht mache ich damit mit meiner Zwirnarbeit Lace Garn von letztem Jahr, der Tour de Vlies. Das habe ich jetzt angefangen. Das hatte ich vor Wochen zu einem Zwirnball endlich mal gewickelt und jetzt habe ich angefangen, das tatsächlich zu verzwirnen und das ist schon so eine Geduldsarbeit. Ja, ich stricke gerade nichts nebenher, sondern ich wollte auf einer Seite meines Art-Journals, also meines illustrierten Tagebuchs, ein bisschen rumdudeln oder wie man das so sagt, weil ich bin gerade so ein bisschen auf dem künstlerischen Trip. Also wer mit mir befacebookt ist, haben das schon mitbekommen. Und jetzt bin ich gerade so ganz doll am Rumkünsteln und ich habe heute ein bisschen Bild gemalt und das will ich jetzt da will ich jetzt eine Hintergrundseite für ein bisschen so rum gedankenlos vor mich hin kritzeln und schauen, was dabei rauskommt. So, muss ich erstmal einen Stift aussuchen. Ja. Während ich jetzt hier anfange rumzukritzeln, kommen wir doch gleich mal zum Stricken, dem ersten ernsthaften Segment dieses Podcasts. Und zwar habe ich das allerlei Rautuch fertig gestrickt und die ganzen Fäden vernäht. Da ich ja relativ viele Garne benutzt habe, waren das auch recht viele Fäden. Und ich habe es auch sofort danach gespannt. Also Etwas, was ich manchmal ein bisschen vor mir herschiebe. Ich glaube, das kennen auch die meisten. Die Spannerei vor sich hinzuschieben, weil obwohl es eigentlich das Befriedigendste ist an so einem Schultertuch, das Spannen, weil da halt dann einfach die Schönheit des Tuchs so richtig zur Geltung kommt, so. Ach, ich glaube, ich kann noch nicht auf der Seite rumdudeln, weil die noch so feucht ist. Also so diese Art Journal-Freaks, die halten ja dann knallhart so einen Föhn auf die feuchte Seite, bis die trocken ist, die haben da keine Geduld. Ja, aber ich glaube, ich warte jetzt einfach, bis die von alleine trocknet. So, zurück zum allerlei Rautuch. Ich habe das ja jetzt schon so ein ungespanntes Foto ohne vernähte Fäden schon bei Ravelry hochgeladen. Und habe auch schon das Feedback von der letzten Folge bekommen, dass die Farben doch gar nicht so gewagt sind und dass es doch gut aussieht. Und das freut mich ja auch, dass ich finde auch, dass die Farben recht harmonisch zusammenkommen. Aber so, also wenn man die Knäule nebeneinander hergelegt hätte, dann, na doch, das sah schon gut aus, muss ich sagen. Ich hatte ja mal vor X Folgen so einen Tipp gebracht, dass wenn man Farben zusammen kombiniert, dass man dann sozusagen die Knäule mit den Farben zusammen in so einen Korb arrangieren soll. Und wenn das dann attraktiv aussieht und man sich denkt, ah, wenn das jetzt im Wollgeschäft stände, dann würde ich zum Kaufen total animiert und hätte total Bock, das zu kaufen, dann scheint man ein gutes Farbschema getroffen zu haben, was man halt auch in einem Kleidungsstück verwenden könnte. Davon ab ist natürlich, ob einem die Farben generell stehen. Aber wenn sie in sich stimmen, dann ist das ja schon mal ganz toll. So. Ja, und nicht nur die Farben, sondern halt auch die Musterung hat sich dann als Glücksfall rausgestellt. Ich hatte ja dicke und dünne Garne verwendet und dann habe ich sehr lässige, offene, löchrige Muster kombiniert mit sehr dichten Strickmustern. Und dann dachte ich mir, wenn das mal gut geht, aber es ging eigentlich richtig gut auf am Ende und das macht mir richtig Spaß. Ja, also es gibt eine leichte Abweichung, also der Rand des Tuchs ist so, das soll ja, dieses so Dreieckstücher, die sollen ja immer am Ende immer breiter werden oder halt immer mehr Weite bekommen. Und dadurch, dass ich erst so relativ lässige Muster hatte und dann wieder was ganz Dichtes und dann wieder Lace, ist es an der Stelle, wo es dicht ist, zieht das Tuch ein bisschen ein oder es scheint es statt breiter zu werden, eher schmaler zu werden. Das ist vielleicht nicht ganz so schön. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie ich das finden soll, aber es hat sich beim Blocken eigentlich nivelliert so. Also man kann ja oft beim Blocken Sachen ausgleichen und ich finde es jetzt wirklich nicht so schlimm. Also es geht echt. Geht echt in Ordnung so. Ja. Das war's eigentlich von dem allerlei Rautuch. Ich habe Fotos vom Spann gemacht, aber noch nicht hochgeladen. Ich bin wirklich ein bisschen pflichtvergessen manchmal, was meine Projekte angeht. Aber es soll ja auch keine Pflicht sein, sondern soll ja auch Spaß machen und ich mache. Dann andere Sachen muss ich bestimmt zu einer Deadline fertig haben, aber eben nicht alles so. Und deswegen bin ich da locker. Aber ich halte das schon so wie Gigi von den Knitmore Girls, dass ein Bild erst, nee, nicht ein Bild, weil ich jetzt zeichne nebenher und so rumdudele, denke ich schon wieder in Bildern statt Strickprojekten. Also wenn so ein Projekt, Strickprojekt fertig ist, gilt es erst als richtig fertig, wenn es auch mit Foto in Ravelry eingepflegt wurde. Und so geht mir das auch. Ich stelle ja oft Projekte auch nicht auf 100% und finished ein, bis dass ich das letzte Foto hochgeladen habe. Ja. Und, oh, das wird total schön, die Seite, das gefällt mir total gut. Jetzt trocknet es auch. Was habe ich noch? Jetzt habe ich gerade nichts auf den Nadeln. Und als nächstes möchte ich machen 3-Finger-Handschuhe für die Nichte. Die findet nämlich meine, die nach dem Tridactyl-Muster aus der Nitti gestrickt wurden, findet sie so toll. Und jetzt hat sie schon oft danach gefragt. Und ich denke mir, okay, dann ist die Nichte, wenn sie wirklich so viel fragt danach und die wirklich zu schätzen weiß, ist sie definitiv knitworthy. Also strickwürdig und bei ihren kleinen Händen und so, ich glaube, das geht ratzfatz. Ja, ich habe nur, glaube ich, nicht eine Wolle in der Farbe, die ihr richtig gut gefallen würde. Da müsste ich halt mal nachsehen, was ich da in meinem Stash finde. Und sie ist ja auch so ein bisschen, hat Neurodermitis und sehr empfindliche Haut und deswegen ist es mit Wolle auch so eine Sache, aber ich glaube, so an den Händen ist man meistens nicht so empfindlich wie an anderen Körperteilen. Und da werde ich einfach eine weiche Wolle nehmen, vielleicht irgendwie ein schön weich gesponnenes Blue-Faced Leicester. Oder was gibt's noch? Ich habe sogar Kaschmir auf einer Spindel, aber ich glaube, so Kaschmir-Fäustlinge für ein Kind, was die höchstwahrscheinlich bald verliert, wäre Perlen vor die Säue geworfen. Ja, also das würde ich gerne machen. Dann wünscht sich meine Nichte einen einfachen Schal. Mal gucken, was ich da habe. Da habe ich noch ganz weiche Merino-Wolle, die sie wahrscheinlich auch vertragen würde. Dann hätte ich Lust, so langsam meinen Tour de Vlies-Sweater von letztem Jahr anzufangen. Wenn man will, dann wäre das auch so eine Art Spackle. Also die Knitmore Girls, die ihr bestimmt alle kennt, haben ja so ein Knit-Along, Spin-Along oder Spin-Along, Knit-Along gemacht und wo man erst für einen Pullover das Garn spinnt und den dann auch strickt und den nennen sie dann Spackle. Ja, und ich habe da nicht mitgemacht. Mir hat das Muster des Pullis nicht so gefallen und ich hatte auch, glaube ich, da war das, der läuft schon länger als die Tour de Vlies, glaube ich. Und da hat es dann zeitlich nicht. Ich habe mich ja erst zur Tour de Vlies entschieden, sozusagen auf der Spindel für einen Pulli zu spinnen. Ja, und den würde ich gerne als nächstes mal anfangen. Was ich da noch ein bisschen, also ich würde ja gerne dann auch diese ganzen tollen Tipps aus dem Buch A Little Red in the City von Isolda Tieck verarbeiten und dazu müsste ich da nochmal in ruhiger Minute das Buch nochmal vornehmen. Und in den letzten Wochen bin ich zwar jetzt zeitlich nicht total überfordert, wie letztes Jahr oft, sondern gefordert, aber ich bin halt noch genug gefordert, um nicht so richtig die Muße zu haben, mich mit dem Buch da mal ordentlich hinzusetzen. Und da hätte ich halt einfach Lust zu und dann die Sachen in Ruhe umzusetzen. Ja, aber das in Ruhe ist halt wirklich gerade so eine Sache. Was habe ich noch auf meiner Liste zu stehen? Die nächsten Sockenclub-Socken. Und zwar habe ich ja letztes Jahr einen selbstgemachten Sockenclub erstellt. Die länger schon dem Podcast zuhören, werden das schon davon gehört haben, weil ich halt relativ viel Sockenwolle in meinem Stash hatte und dann, um den Stash sozusagen runterzustricken, habe ich dann so Päckchen geschnürt mit immer einem Muster und einem Garn aus meinem Stash und habe die so einander zugeordnet und dann jeden Monat ein Päckchen ziehen wollen, um das dann runterzustricken. Es hat zeitlich nicht ganz so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt hatte und deswegen habe ich jetzt noch welche zu stricken. Also es stehen mir noch einige Päckchen zur Verfügung. Ich glaube 4 Stück oder 5 sogar. Und da will ich jetzt die nächsten Socken anfangen. Und vielleicht eine Mütze aus dem Garn, was ich neu gesponnen habe. Und dazu komme ich dann jetzt gleich beim Spinnen nämlich. Was ist mir gerade runtergefallen? Meine Zeichnung ist runtergefallen, Schweinerei. Ja, beim Spinnen wollte ich reden über Judith Mackenzies DVDs The Gentle Art of Plying. An der Stelle muss ich noch schnell einfügen, dass Tini vom Zwillingsnadel-Podcast mir diese DVDs geliehen hat. Vielen Dank, Tini. Leider bin ich nicht dazu gekommen, wie ich ursprünglich wollte, die DVDs noch ein zweites Mal mit dem Notizblock in der Hand durchzugucken und mir alles rauszuschreiben, was ich spannend finde, weil es hätte wirklich genug gegeben. Beim ersten Gucken der DVDs war ich schon ganz begeistert, auch von der Art, wie Judith Mackenzie sozusagen vorträgt und unterrichtet. Und sie hat ja, also The Gentle Art of Plying auf Deutsch heißt eigentlich die sanfte Kunst des Zwirnens. Und Judith Mackenzie hat einen ganz speziellen Stil zu zwirnen. Also sie hält alle Einzelfäden, die miteinander verzwirnt werden sollen, zum Beispiel so fein säuberlich mit den Fingern auseinander und achtet dann durch ihre Handhaltung darauf, dass die Fäden in einer sehr gleichmäßigen Spannung sich befinden und dass der Zwirndrall alle Fäden auf einmal erfassen kann und dass es dann halt sozusagen ein sehr gleichmäßig gezwirntes Garn gibt. Und sie scheint auch viel mehr Twist zu geben, als ich das machen würde. Beziehungsweise ich habe auch, muss es wirklich noch mal gucken. Und ich habe von diesem Video, da spinnt sie oder beziehungsweise sie zwirnt auf einem Schacht Ladybug. Und Schacht ist ja, glaube ich, so meine heimliche Lieblingsspinnradfirma von den Herstellern, die größer sind und keine kleinen Handwerks-Spinnradbauer, wie zum Beispiel die Henkis Werkstatt, von denen ich ein Spinnrad habe. Und ja, also von den großen Firmen ist Schacht, bin ich echt Schacht-Fan, weil ich die Räder sehr optisch sehr schön finde. Ich habe mal ein Matchless-Probe gesponnen und das ist einfach nur ein großer, großer Traum. Die Räder sollen, wie man hört, halt sehr gut verarbeitet sein und sehr schön laufen und so. Und genau, also so die sogenannte schwere Qualität, das ist echt immer was, wo ich echt für zu haben bin. Ja, danach war ich nach diesem DVD-Gucken, habe ich mich dann wieder total verzehrt nach einem Schachtspinnrad. Aber ich habe kein Schachtspinnrad. Tja, vielleicht muss ich doch mal ein Zweitspinnrad in Betracht ziehen. Ich habe dann auch was gezwirnt oder beziehungsweise ich habe es mit Bedacht gesponnen und dann gezwirnt, angeregt durch Judith Mackenzie. Und das Garn ist überraschend geworden für mich. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich den Eindruck hatte, dass Judith Mackenzie mehr Twist gibt, zum Beispiel beim Spinnen, als ich. Und ich habe ein Habe ich Kablee gezwirnt? Nee, ich habe kein Kablee gemacht, sondern ich wollte ein Fünffachgarn machen, weil sie so von Fünffachgarnen geschwärmt hat und ich habe nur einmal eins gesponnen und dachte irgendwie nach dem standardmäßigen entweder Zweifach oder Dreifach, was ich immer mache, könnte ich ruhig mal so ein Vielfachgarn machen, weil das scheint ja wirklich der Knaller zu sein. Und dann habe ich mich dran gemacht und habe erstmal ein zopfgraues Corriedale genommen, was ich mir in der Wollust gekauft habe. Und Corriedale ist so eine Wolle, die ist so eine Mischung, also sie ist nicht zu lang, auch nicht kurz. Sie ist nicht sehr weich, aber auch nicht grob, also sie ist noch relativ weich. Und innerhalb der Rasse Corydale gibt es auch verschiedenste Fliesen und verschiedenste Wollen. Und die ich hatte, die war schon schön weich. Und ich habe die dann zu 5 dünnen Singles gesponnen auf meinem Henkis-Spinnrad. Und die habe ich dann versucht mit dieser Finger. Also, dass die Finger 5 Fäden trennen und unter total schöner Spannung halten, zu verzwirren, das hat aber nicht funktioniert. Und es lag halt daran, dass ich nicht genug Spulen habe, um 4 Spulen mit Singles zu haben und, nee, 5 Spulen mit Singles und auf die 6. wird gezwirnt. Ich habe nur 4 Spulen, also ich kann quasi damit dreifädig zwirnen. Und weil ich ja vom Spindelspinnen schon das mit dem Zwirnball kenne, habe ich auch schon fünffädig gezwirnt, indem ich 2 Spulen jeweils zweifädig aufgespult hatte und eine Spule halt mit einem Einzelfaden aufgespult hatte. Und laut Judith McKenzie soll man das ja nicht machen, sondern alle Fäden sollen gleichzeitig auseinandergehalten und unter Spannung gehalten werden. Und dann habe ich halt versucht, sozusagen 2 Spulen habe ich zweifädig gewickelt und habe versucht, die Finger trotzdem dazwischen zu tun und die Garne, die gemeinsam auf die Spule gewickelt wurden, so mit den Fingern wieder zu trennen. Aber da kamen dann dauernd so Verknotungen und ich musste dann dauernd immer nachfassen und alles neu arrangieren. Das war sehr, sehr nervig, um es milde auszudrücken. Und dann habe ich halt einfach weil das, was zweifädig von der Spule kam, behandelt wie einen Faden und habe halt trotzdem versucht, dass der Twist gleichmäßig in alle Fäden geht und das hat auch sehr gut geklappt. Also mein Ergebnis unterscheidet sich gar nicht von dem, was ich gezwirnt habe an den Stellen, wo ich wirklich zwischen jedem Einzelfaden einen Finger gesteckt habe. Aber ich hätte natürlich auch auf Klopapierrollen oder so irgendwas behelfsmäßig wickeln können, um dann halt 5 Rollen zu haben und auf die 6. dann raufzwirnen zu können. Das wäre auch noch gegangen. Ja, das habe ich sozusagen dann gesponnen und das war sehr interessant. Und das Garn ist halt, obwohl ich die Singles im langen Auszug from the fold, also aus der Falte gesponnen habe, ist das Garn sehr dicht und glatt geworden, also so ein ganz, ganz typisches Worsted-Garn. Und ja, da hätte ich mir gerne mehr Loft erhofft. Reimt sich sogar. Ja, und ich denke mal, dass der Loft deswegen nicht gegangen ist, weil ich bei den Singles zu viel Trall gegeben habe. Also da habe ich, glaube ich, auch das Video ein bisschen überinterpretiert. Also ich hätte da wirklich weniger Twist beim Spinnen der Singles geben sollen. Normalerweise spinne ich die immer, bis sie gerade zusammenhalten und lasse es dann einziehen. Und wenn ich stark gezwirnte Garne habe, dann überzwirne ich einfach. Also auch, dann ist das Garn halt nicht komplett ausgewogen, aber so ein heiß-kaltes Baden hat noch jedes unausgewogene Garn in meiner Obhut bezwungen. Ja, und ich habe ja auch schon Single-Garne gesponnen, die ja an sich nicht ausgewogen sein können. Und die hat so ein bisschen Heiß-Kalt-Baden auch immer dazu gebracht, schön glatt dazuliegen. Und deswegen muss ich ja echt sagen, dass ich nicht so auf die Ausgewogenheit achte. Es gibt da so einen Toleranzbereich, meiner Meinung nach, in dem ist ein Garn trotzdem ausgewogen nach dem Entspannungsbad und nur wenn man wirklich sehr, sehr starken Überdrall hat oder sehr, sehr starken Unterdrall, entweder beim Zwirnen im Vergleich zum Spinnen oder umgekehrt, dann erst hilft es mit dem Bad nicht. Aber das habe ich eigentlich nie. Also Irgendwie scheinen meine Hände so ein Gefühl dafür zu haben, was richtig ist von Twist und was nicht richtig ist. Und diesmal habe ich versucht, mein Gefühl zu ignorieren, und das hätte ich nicht machen sollen. Aber es war sehr lehrreich. Also das Garn ist nicht zu hart, nicht zu fest, sondern es ist immer noch weich. Es hat halt nur 100 Meter Lauflänge auf 100 Gramm. Und ich habe ein Garn, was auf 70 Gramm 100 Meter Lauflänge hat und was sogenanntes Woolen-Spun ist, also mit einem langen Auszug ganz, ganz loftmäßig von einer kardierten Faservorbereitung gesponnen. Und bei dem ist es so, es ist leichter. Und trotzdem ist es dreimal, zwei bis dreimal so dick wie dieses Corydale, was ich fünffach gezwirnt habe. Was beim Fünffachzwirn wirklich toll ist und was mir wirklich super gut gefällt, ist, dass man absolut gleichmäßiges, rundes Garn erhält. Weil beim Zwirn gleichen sich ja immer die Garne gegenseitig oft aus in den Unebenheiten. Man schafft es ja doch nie, komplett gleichförmig zu spinnen. Und je mehr Einzelfäden verzwirnt werden, umso mehr hat man dann halt so ein Durchschnittsgarn, wo halt die Unebenheiten halt immer stärker ausgeglichen werden. Und bei dem Fünffachen, da ist es dann halt extrem durchschnittlich, das Ergebnis, in dem Sinne, dass es die durchschnittliche Dicke total gleichmäßig wird. Und es ist wirklich ein schönes, rundes Garn. Ich bin damit schon ganz zufrieden, muss ich sagen. So, und jetzt war's das vom Spinnen erstmal. Und dann geht's weiter mit, was ich gerade toll finde. Und das hat sich wirklich schon wieder stark zum Kunstmachen und zur Aquarellfarbe verschoben. Also ich hatte ja, glaube ich, vor ein paar Wochen habe ich schon mal gesagt, was ich gerade toll finde, sind meine Aquarellfarben. Und ich habe die auch wieder ausgebuddelt und habe angeregt von einer Freundin von mir sogenanntes Urban Sketching angefangen. Ja, da habe ich, das geht ganz gut, wenn man zum Beispiel mit so Tintenstiften was zeichnet und das dann mit Aquarellfarben koloriert. Und früher habe ich schon mal versucht, Aquarell zu malen, und damit war ich ganz okay. Also ich war mit einigen Bildern auch ganz zufrieden. Aber ich bin dann wieder von abgekommen, und zurzeit würde es nicht so in mein Leben passen, mich hinzusetzen und stundenlang sozusagen in den Malprozess abzutauchen. Und da ist dieses Urban Sketching einfach klasse, weil es geht halt total schnell und man hat schnell Ergebnisse. Man arbeitet halt in kleinen Formaten, zum Beispiel in so einem Skizzenbuch. Deswegen fand ich ja auch das Art Journaling, also das gemalte Tagebuch, so toll, weil man halt auf einer total kleinen Fläche arbeitet, und das geht dann halt auch entsprechend schnell. Und für mich sind so große Bilder und große Leinwände echt eine Plage, muss ich sagen. Ach, das ist wirklich eine Plage. Okay. Ja, und ich habe meiner Nichte, ach, ich habe viel, viel gebastelt und gemalt in den letzten Tagen. Ich habe eine kolorierte Zeichnung von meinem Spinnrad gemacht und habe dann so eine Art Journalseite damit gestaltet. Dann habe ich angefangen, so täglich irgendwas zu zeichnen und mit Wasserfarben, also mit Aquarellfarben zu kolorieren. Und heute auch wieder, und das macht mir total Spaß. Und ich habe mir heute so ein Wasserfarben-Travel-Kit gemacht, nachdem ich auf YouTube so einen Film gesehen habe von so einer Art Journal oder halt so einer Sketcherin, die halt ganz viel mit Wasserfarben arbeitet. Und die hat halt so ein Video gehabt über sehr homemade Watercolor Travel Kits. Und das waren dann zum Teil so Hustenbonbondosen, wo dann die ganzen Utensilien und halt Aquarellfarbtöpfchen drin sind. Und ich habe das fand das total genial. Und ich habe mir dann für teuer Geld von Lukas Künstler Aquarellfarben im Näpfchen gekauft. Ja, die sind ja schon echt teuer. Also so ein Ding kostet 3 € noch was. Und ich habe da 15 davon, also könnt ihr euch überlegen, dass mich der ganze Mist 45 Tacken gekostet hat. Und dann habe ich das in so ein billiges Blechdöschen für 1,50 gepackt und da habe ich die Näpfe jetzt so angeordnet, dass die so richtig schön fest da drin sitzen und das Ganze ist so klein, dass es eigentlich Visitenkartenformat hat. Also ich habe jetzt praktisch einen vollwertigen Aquarellfarbkasten im Visitenkartenformat. Ey, wie geil ist das denn? Und da sind alle Farben drin, die man zum Aquarellmalen eigentlich braucht. Ich habe mir so eine eigene Farbpalette zusammengestellt. Ich bin jetzt nicht so erfahren im Aquarellfarbenmalen, deswegen weiß ich nicht genau, was für Farben ich am tollsten finde. Ich habe aber seit vielen Jahren, also ich glaube seit über 10 Jahren habe ich einen ganz teuren Aquarellkasten von Schminke. Und da habe ich dann geguckt, was für Farben ich sehr häufig bemalt habe und welche fast unbenutzt sind. Und da kann man dann so ein bisschen sehen, was so die Farben sind, mit denen ich einfach am liebsten arbeite. Ja, und die habe ich dann halt in diesem tollen Travel Kit, ja, das so toll aussieht. Und so hört sich das an, wenn man den Deckel zumacht. Und so macht man den Deckel wieder auf. Ja, und dann habe ich mir noch eine sogenannte Farbkarte da reingemacht. Also wenn man Aquarellfarben malt, dann nimmt man sich eigentlich ein Stück Papier und macht da kleine Flecken, malt man aus mit den jeweiligen Farben und legt es in den Kasten rein und schreibt halt auch dazu, wie die Farben heißen, damit, wenn eine leer wird, man weiß, was man nachkaufen muss. Und da habe ich jetzt auch so ein Visitenkartenformat Farbkärtchen gemalt und habe das, weil das aus der Blechdose total schwer rauszunehmen ist, habe ich dann noch so ein Baumwollband an die Seite von dem Kärtchen genäht, an dem man das dann wunderbar immer rausziehen kann aus dem Kästchen. Ja, super. Und was ich auch total klasse finde, habe ich mir auch auf Empfehlung meiner Freundin besorgt, sind die sogenannte, sagt man, Waterbrush. Also es gibt Pinsel mit Kunsthaaren, deren Stiel ein Wassertank ist. Und dann kann man sozusagen durch leichten Druck auf den Stiel kommt dann Wasser in die Pinselhaare rein. Und da kann man dann ohne Wasser Glas unterwegs sein mit so einem Travel Kit und kann praktisch direkt die Farben aus den Töpfchen so anlösen mit diesem Wassertank-Pinsel. Total klasse. Ja, da habe ich jetzt einen und habe mit dem auch schon rumgemalt und war sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und das ist, was ich gerade toll finde. Ja. Und dann kommt noch ein Segment, was ich gar nicht angekündigt habe, nämlich ein bisschen Politgeschwafel wieder. Bei meinem heutigen Politschwafel geht es um, eigentlich geht es ein bisschen um Netiquette und wie man sich im Internet verhalten kann, wenn man darauf hingewiesen wird, dass man sich gerade irgendwie in ein Ismus-Fettnäpfchen gesetzt hat. Was ist ein Ismus-Fettnäpfchen? Das ist sozusagen, wenn man versehentlich und zum Beispiel was Rassistisches oder was Sexistisches gesagt hat oder wenn man irgendwie versehentlich was gesagt hat, was irgendwie lesbische oder schwule Menschen oder Transmenschen oder so und so weiter ausschließt oder etwas, was dickenfeindlich ist, alles mö also irgendein Ismus eben. Der wird ja in der Polizszene manchmal einfach nur noch mit Ismus abgekürzt, sondern wissen alle Bescheid, halt irgendein Diskriminierungskram. Ja, ich hatte nämlich zwei Erlebnisse. Der Februar war für mich ja ein total so relativ anstrengender Monat der Politdiskussion, in dem halt in diesem komischen, rückständigen Land aufs Unsäglichste einige Diskussionen so geführt worden sind, dass viele sich wahrscheinlich gedacht haben, oh, ich muss hier auswandern. Aber ich fand auch so in meinem privaten Kreis sind einige interessante Diskussionen auch gewesen und ich fand ja auch so die feministische Blogosphäre, was die so geschrieben haben, fand ich zum Teil auch sehr interessant. Von daher will ich mich mal nicht beklagen. Aber es gab zum Beispiel, ich habe mich ein paar Mal sozusagen dann ein bisschen bereit erklärt oder auch einfach mir den Schuh angezogen und auf Ismen hingewiesen und habe darauf die verschiedensten Reaktionen bekommen. Also von ganz, ganz beleidigt bis ganz, ganz bis ganz, ganz verständnisvoll, beziehungsweise bis ganz, ganz souverän. Und darüber wollte ich einfach reden. Und zwar, ja, das eine, was war, da gab es halt so ein doofes Facebook-Spiel, das eigentlich völlig uninteressant ist. Aber es wurde da, fand ich, also es ging eigentlich darum, dass Frauen in ihren Facebook-Status schreiben sollten, der Name von irgendeinem Obst und jedes Obst war sozusagen einem Beziehungsstatus zugeordnet. Da gab es dann halt sowas wie verheiratet oder Single oder mehrgleisig und so weiter. Und eine dieser Möglichkeiten war, ich bin vom anderen Ufer, was ich natürlich verstehe als homosexuell. Und das bedeutet dann wiederum, ja, wenn die Leute, die dann nicht heterosexuell sind, die brauchen sich gar nichts anderes mehr auszusuchen, so zum Beispiel irgendwie mehrgleisig Single, verheiratet, kompliziert und so weiter. Die kreuzen halt ihre sexuelle Orientierung an und dann wissen wir Bescheid. Also das fand ich ein bisschen sehr, sehr doof. Und dann habe ich gesagt, ja, das schließt ja Lesben aus und das müsste man eigentlich ändern, aber weil das ja so ein kettenbriefartiges Spiel ist, wüsste ich gar nicht, wo ich jetzt da mich hinwenden soll damit. Und die Reaktion war darauf halt sehr, sehr beleidigt und als hätte ich jemanden persönlich angegriffen. Und dann hatte ich, ja, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen zu hart ausgedrückt, also vielleicht war ich auch ein bisschen zu empört. Vielleicht ist es auch besser, gerade wenn ich jetzt gar nicht betroffen bin davon, so als Hete, bin ich ja nicht betroffen davon und könnte eigentlich ruhig bleiben und könnte ganz ruhig die Erklärbärin spielen. Und das hätte ich vielleicht einfach machen sollen, so. Und dazu gab ich noch ein Erlebnis gehabt. Das war nämlich, es ging auch wieder um das Thema, na, Frau Wo hatte das auf Facebook geschrieben, dass sie das furchtbar findet, wie Volker Kauder über die sogenannte Homo-Ehe redet. Und sie findet, dass ein bisschen respektvoller gesprochen werden könnte über gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Und ja, da gab es dann eine Äußerung so, dass diese sogenannte eingetragene Partnerschaft wäre ja gar nichts richtig Verbindliches, das wäre ja nur so eine Ehe auf Probe mit offenem Fluchtweg. Und wenn man es ernst meint, sollte man doch richtig heiraten. Und dann habe ich darunter geschrieben, ja, das ist halt, wenn du bedenkst, dass also dass gleichgeschlechtlichen Paaren diese richtige Ehe in Anführungszeichen gar nicht legal zur Verfügung steht, dann ist es eben unfair zu sagen, das, was sie legal machen dürfen, wäre eben nur so ein unverbindlicher Kladderadatsch. Und sie hat dann darauf geschrieben, oh, da hast du natürlich recht, ich dachte eigentlich mittlerweile dürften Schwule und Lesben offiziell heiraten, das wusste ich gar nicht, dass sie das immer noch nicht dürfen. Und dann hat sie sich eben rausgestellt, dass es einfach ein Missverständnis war und dass die Person tatsächlich gar nichts Unfaires sagen wollte gegenüber Schwulen und Lesben. Dann war das schnell geklärt, alles schick. Und ja, dann ging das Leben einfach weiter. Und so kann es halt auch laufen. Ich hatte mal ich glaube im Januar war das, da habe ich mal ein super Video auf YouTube gesehen von Jay Smooth. Und der hat so einen 10-minütigen Vortrag gehalten, beziehungsweise das Video ist 10 Minuten lang. Ob der Vortrag auch nur so lang war, das weiß ich nicht. Und es ging darum, über Rassismus zu reden und darum, dass viele Leute sich sehr schnell beschuldigt fühlen, wenn es um Rassismus geht. Und dass das so ist, wie wenn sie denken würden, sie hätten was ganz, ganz Böses getan, wenn ihnen was Rassistisches rausgerutscht ist. Und er meinte, es wäre eigentlich viel besser, wenn man Rassismus gar nicht wie was ganz, ganz Böses betrachtet, sondern eher wie zum Beispiel Zahnbelag, der sich einfach immer auf den Zähnen ansammelt und man muss einfach immer aktiv ein bisschen was dagegen tun, zum Beispiel die Zähne immer putzen. Und wenn jetzt jemand, ja, jemand würde, niemand würde auf die Idee kommen, Zahnbelag wäre was Böses. Und die Art und, also das fand ich zum Beispiel total konstruktiv, diesen Zugang. Und deswegen denke ich, mein Tipp wäre eben, wenn man das so sieht, wie zum Beispiel einen offenen Hosenstall. Also die Gesellschaft, in der wir leben, die hat halt einfach total viele rassistische Strukturen und Vorurteile intus, so dass man als weiße Person gar nicht umhin kann, irgendwas davon sich aufzuschnappen. Und das wäre wie wenn Weiße oder wir Mehrheitsgesellschaft grundsätzlich schadhafte Hosen verkauft bekämen im Laden, wo immer die Reißverschlüsse aufgehen und nicht richtig halten. Und dann rennen wir halt öfter mal mit dem offenen Hosenlatz rum. Und wenn jemand zu uns sagt, du, Entschuldigung, aber dein Hosenstall steht schon wieder offen, könnte man halt einfach sagen, ja, oh, okay, und den zumachen und sagen, okay, werde ich mal mehr drauf gucken, weil der scheint ja öfter mal aufzugehen. Und dann geht das Leben einfach weiter, ohne dass es groß zu so einem Drama kommen muss, wie ich das zum Teil erlebt habe bei solchen Diskussionen. Und dass man sich wahnsinnig beschuldigt fühlen muss, weil wir wissen ja alle, dass der Hosenstall immer aufgeht. Wir wissen ja, dass die Reißverschlüsse schlecht sind, die wir verkauft bekommen. Und mein eigener rutscht auch dauernd runter. Ja, so ist es halt mit den Ismen. Und ich muss aber auch lernen, wirklich unaufgeregter und wirklich geduldiger auf Sachen hinzuweisen, weil es sind vielleicht oft Missverständnisse oder vielleicht ist auch oft einem noch gar kein so Bewusstsein für bestimmte Probleme da. Und manchmal kann man noch so freundlich hinweisen und es wird immer zu einem Drama kommen, dann ist es halt auch kein Drama, dass es mal ein Drama gibt. Das muss vielleicht dann auch sein. Und das wünschenswert wäre halt, dass wenn man darauf hinweist, hier, dir ist da gerade irgendwie was Rassistisches rausgerutscht oder das hier war jetzt nicht so doll, zum Beispiel zu sagen, ja, stimmt, sorry, ich lasse es in Zukunft bleiben oder ich passe mal mehr drauf auf. Das wäre halt einfach die entspannte Reaktion und dann geht das Leben weiter so. Das fände ich auch toll bei Sexismus und bei anderen Sachen, also nicht nur Rassismus, sondern halt bei überhaupt Ismen. Ja, das war der heutige Politschwafel. So hatte ich schon mal, glaube ich, über Jay Smooth geredet und das passt jetzt wieder ganz gut rein. Ja, dann mein Teechen ist leer, aber was ich heute getrunken habe, war von Rossmann so eine Früchtetee-Mischung namens Tropicana. Da sind Ananas drin. Und ich meine immer, wenn Ananas im Tee, also so getrocknete Ananasstückchen, wenn die ein bisschen liegen, dann können die ein bisschen ranzig werden oder irgendwie schlecht anfangen zu riechen. Jedenfalls bilde ich mir das ein, dass der Tee nicht mehr ganz so taufrisch ist wie am ersten Tag, nachdem ich ihn gekauft habe. Und da das doch eine 250 Gramm Packung ist, weiß ich nicht, ob ich den so schnell hätte verbrauchen können, wie er hätte verbraucht werden müssen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so ähnliche Erfahrungen mit Ananas-Teechen habt. Ich fand's ganz interessant. Also, es ist mir schon mal mit einem ananashaltigen Tee so gegangen und dann dachte ich, okay, ich bilde mir was ein, aber jetzt ist es schon wieder so und dann denke ich so langsam, ja, da bilde ich mir doch nichts ein. Na gut, das war's jedenfalls von der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und wünsche euch eine wunderschöne Woche, eine faserverrückte Zeit und stricken ohne Tränen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und today wird geschrieben TWODAY. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.